So, diese Folge, die ihr jetzt gleich hört, haben wir zwar schon aufgenommen gehabt, darum sprechen wir jetzt gerade noch mal ein Intro, vor dem Intro noch was ein.
Nachträglich.
Ach, wirklich? Weil heute hat der, der sich diese Folge gewünscht hat, Geburtstag. Herzlichen
Herzlichen
Glückwunsch,
Glückwunsch,
Mike.
Mike.
Für dich, dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge des Fragezeichen-Pots.
Bis demnächst.
Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten.
Und ich bin Fabian.
Fabian, soll ich dir mal unsere Karte geben?
Dankeschön, das ist aber eine große Karte. Fragezeichen-Pod, der Drei-Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und Archiv, das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de.
Bei Facebook, Twitter, Google Plus, überall zu finden. So, heute nehmen wir mal auf Wunsch vom Mike, du hast es uns angetan, die Folge 92.
Todesflug.
Erschienen am 9.10.2000 von den ominösen Ben Nevis erzählt. Eine Gesamtlänge von 59,28 Minuten.
Lange Folge.
Ja. Und die Tracknummern sind auch lustig, weil die gehen vom ersten Track von Benennung 10, 9, zweiten Track 8, 7 bis zum sechsten Track 0. Was soll uns das wohl sagen?
Könnte es ein Countdown sein?
Ja. Ja, Fabian, wenn du schon so anfängst, machen wir die Inhaltsbeschreibung.
Also ich werde mich kurz fassen, aus Rücksicht auf euch. Die drei Fragezeichen sind unterwegs zu einem Musikfestival. Dabei nehmen sie eine kleine, nicht Abkürzung, eine kleine Detour, weil sie von einem wohl Obdachlosen von einem summenden Berg in der Wüste gehört haben, weshalb die drei schnurstracks durch die Wüste fahren. Das Auto bleibt liegen. Scheiße. Die drei machen sich auf den Weg, Hilfe zu finden. Dabei treffen sie auf einen Mann, der dort durch die Gegend fährt, der ihnen zwar einen Kanister Wasser gibt, aber sagt, die sollen verschwinden. Die drei folgen dem Mann trotzdem und erreichen ja so eine kleine, so eine stillgelegte Militärkaserne, so kann man das glaube ich sagen. Und als sie da drin herumstöbern, werden sie auch gleich gefangen genommen von eben unter anderem diesem Mann, außerdem von einem Wissenschaftler und von einem Jungen. Der Wissenschaftler heißt Greg Stone, wie sich dann rausstellt. Der Typ in dem Auto, der die drei bedroht, Butch. Und der Junge heißt Ramirez. Ein Mexikaner, wenn ich mich recht erinnere. Und Thorsten nickt, also stimmt es. Die drei machen sich, werden dort also eingesperrt und erfahren, also Greg Stone hat irgendwas vor. Nach einem kleinen Fluchtversuch von Seiten Bobs durch einen baufälligen und einsturzgefährdeten Tunnel kommt raus, dass Gregstone anscheinend eine Rakete in den Weltraum schießen will. Bob freundet sich auch ein bisschen mit Ramirez an, der ihm auch recht bereitwillig fast alles erzählt, nämlich, dass er der Pilot einer Rakete ist, die Gregstone ins Weltall schießen will. Die drei werden trotzdem wieder gefangen genommen. Diesmal aber werden sie nicht wieder weggesperrt, sondern sie werden quasi mit in die Kommandozentrale gebracht, wo sie, als sie allein sind, Ramirez im Umkleideraum einsperren. Daraufhin zieht sich Bob den Raumanzug an, um herauszufinden, was es mit der Rakete auf sich hat. Gregstone erkennt aber den Schwindel, geht aber darauf ein, sodass er Bob im Raumschiff einschließt und ihn in den Weltraum schießt. Nach einigem Hin und Her überwältigen dann Peter und Justus trotzdem Gregstone, der vorhatte, durch ein, ja, zu damaligen Zeiten wahrscheinlich neumodisches MMO-RPG oder irgendwas in der Art, nämlich ein Online-Computerspiel, dass die Spieler, die dort die höchste Stufe erreichten, einen Lasersatelliten im Weltraum live steuern und so wirklich Flugzeuge und Städte beschießen würden. Das verhindern sie aber und mit Hilfe von Ramirez bringen sie Bob sicher auf die Erde zurück. Ende. Ja, Thorsten. Eine recht spezielle Folge, man sagen.
Ich muss ja erstmal sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich habe geschafft, das Ding ist ja auch nur eine Stunde lang.
Ja, wobei im Verhältnis ist das schon recht lang.
Ja, aber ich habe es nicht geschafft, den einmal durchzuhören.
Echt? Ich schon.
Ich habe 10-mal Pause machen müssen.
Um dich zu erholen.
Ich meine, das tut ja schon teilweise weh, wenn man mit dem Kopf vor der Wand haut. Und da muss man einfach Pause machen. Weil dieses innerliche Gefühl hat.
Ja,
Na gut, es kann auch sein, dass ich Kinder habe und dass ich arbeiten muss. Also das kann alles dazwischen kommen. Aber ich habe es nicht geschafft, den einmal durchzuhören.
Ja, ich sag mal so, ich habe es durchgehört, aber ich kann nicht verstehen.
Fangen wir doch mal an. Ich habe ja hier mal einen kleinen Zettel.
Ja. Zweiseitig beschrieben, wohlgemerkt.
Mhm. Also fangen wir mal von vorne an. Die fahren mit ihrem Wagen durch die Wüste.
Richtig. Wobei sich mir da schon die Frage stellt, die fahren anscheinend querfeldein.
Ja, die haben ja einen Jeep. Die haben einen Jeep von Bobs Vater, oder?
Ja, aber ich finde es trotzdem ziemlich vermessen. Hallo.
Ja, gut. Aber sagen wir mal so, ist ja in Ordnung. Zwar hört sich der Wagen an wie ein Käfer, aber das Geräusch ist ja in Ordnung. Ja, ist ja egal, ist ja ein Motor. Und dann geht der Motor eigentlich nur gleichmäßig aus. Der angeblich bockt der und der Wagen geht aus. Gehen die rum, machen die Motorhaube auf, die heiß sein soll, und machen auf, gucken. Wow, ein Kolbenfresser! Seit wann erkennt man einen Kolbenfresser bei einem Motor? Da muss man doch den Zylinderkopf abbauen.
Und es sei denn, der Zylinderkopf ist oben rausgekommen. Aber das gehe ich im Endeffekt nicht von aus, weil dann ist der Motor dir auch entgegengekommen.
Ja, ich meine, zwei Probleme. Einmal kann man einen Kolbenfresser nicht sehen, erkennen. Und zweitens, was habt ihr euch dabei gedacht bei diese Geräusche beim Kolbenfresser? Habt ihr schon mal ein Kolbenfresser-Geräusch gehört? Er macht ta-ta-ta-bumm! Ende.
Ich habe noch keinen gehört, aber ich glaube dir das.
Ja, gib mal bei YouTube ein, Kolbenfresser.
Hast du recherchiert, oder?
Nein. Aber nee, das knallt, bums, aber nicht so ein gleichmäßiges Ausgehen. Nee, das war so der erste Punkt. Ja, und dann, ja, erkennen die einen Kolbenfresser. Ah, erste unrealistische Handlung.
Ja, passt aber ganz gut in die Folge.
Ich sage erste. Dann gucken die natürlich im Auto, sehen, dass der Kanister leer ist und finden natürlich Leuchtraketen.
Ja, die Leuchtraketen.
Ja, und dann machen sie sofort... Wusch.
Ja, eine wird erstmal sofort gezündet.
Ja, es ist strahlender Sonnenschein, man hört nichts. Man sieht nichts da drin. Aber egal, zweite unrealistische...
Ja, oder unsinnig. Ich meine, ist ja realistisch, dass man das machen kann, aber es ist bescheuert.
Gut, wissen wir.
Vor allem, wenn man, ich sag mal so, es war ja noch nicht mal irgendjemand in der Nähe. Das Beste fand ich, sie schießen, warten 2 Sekunden, sagen, keiner kommt.
Ja, und dann beschweren sie sich noch, weil ein Flugzeug drüber die her schwebt, fliegt. Ich meine, wenn ich so eine Rakete losschicke, will ich doch gefunden werden. Und wenn dann ein Flugzeug kommt, freue ich mich doch und nicht beschwere ich mich, dass ein Flugzeug kommt.
Da sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, als in der Wüste rumdackeln, fliegt ein Tiefflieger über sich her.
Ja, ja, in der Situation, ungefähr bei 7 Minuten, ne?
Ja, und ja gut.
Ja,
aber... Da sag ich auch, na, der war viel zu schnell, der hat uns nicht gesehen.
Ja, aber lustig finde ich auch noch, was Justus sagt. Ja, wenn wir jetzt in der Richtung gehen, sind wir in 2 Tagen im bewohntes Gebiet. Okay. Sag ich mal nichts zu.
Kommt auch, wo die sind.
Ja. Und dann erfahren wir, dass Bob ein Computer-Nerd ist. Ein Spiele-Nerd ist.
Ein Spiele-Nerd. Ich meine, ich muss gestehen, ich bin ja auch durchaus noch jemand, der sich sehr gerne Computerspiele spielt. Es gibt ja auch genug, sage ich mal, die für Erwachsene gedacht sind.
Bei mir ist Solitär drauf. Punkt.
Ja, dass du damit nichts am Hut hast, das habe ich schon gemerkt.
Moment, ist da noch Solitär drauf? Ich habe einen Mac. Ist da Solitär drauf? Ich habe noch nie geguckt.
Da ist garantiert irgendein Pendant drauf. Da ist garantiert auch so ein Minesweeper-Pendant drauf. Das haben die alle. Nee, aber ich sag mal so, das hat das ja durchaus für mich jetzt recht sympathisch dargestellt, dass Bob auch
ein Spiele-Nerd ist.
Wobei das Spiel, wie sie es erklären, klingt... Ja gut, man weiß ja nicht genau, wann das alles spielt.
Also die Folge ist erschienen 2000.
Aber die spielt doch nicht 2000. Oder? Weil dann muss ich sagen, 2000, da gab es schon bessere Spiele. Also so wie Bob das beschreibt.
Die reden von
wann kam Space Online Shuttle raus?
Und sowas alles. Also das... Keine Ahnung. Also ich frage mich nach Spielen.
Ja, nee, also da kann ich dir dann sagen, es klang arg an den Haaren herbeigezogen. Fand ich.
Okay, ich meine, das ist dann...
Aber gut, das ist ein
Detail. Die wievielte unrealistische Szene?
Mindestens die dritte. Auf jeden Fall, ja, ist ja auch jetzt nur, damit man am Ende weiß, wie sich alles zusammenfügt. Weil halt, und dieses Computerspiel ist halt genau das gleiche Computerspiel, was der verrückte Greystone halt...
Greystone?
Falscher Zettel. Ja. Nee, Greystone.
Wieso habe ich die ganze Zeit Greystone gehört? Weil Greystone habe ich nämlich die ganze Zeit gehört und bei Greystone denke ich die ganze Zeit an Caprica.
Oder es steht auf dem Zettel falsch, das ist auch möglich.
Nein, weil Greystone, ich höre die ganze Zeit, hab Greystone und Greystone ist für mich Caprica.
Hm.
Der Entwickler der Zylon. Ja, und dachte ich, welche Folge war als erstes da?
Ja, hallo.
Wer hat wo abgeguckt?
Thorsten redet von Galactica.
Ja, nee, ich rede von Caprica. Ja gut, Galactica. Gut, wenn wir schon davon reden, die sind ja in der Zelle eingesperrt.
Ja, wobei, davor muss ich dann auch noch sagen, bevor wir so weit kommen.
Von mir aus.
Sie treffen den Typen in der Wüste mit seinem Jeep. Der gibt ihnen Wasser und sagt ihnen, folgt mir nicht, sonst werdet ihr es bereuen. Sie folgen ihm trotzdem. Sie gelangen auf diese Militärbasis und Justus, lass erstmal da rumschnüffeln. Wie unvorsichtig ist Justus in dieser Folge, ganz ehrlich?
Es ist eine Bob-Folge.
Ja, aber deswegen ist Justus das noch nicht automatisch unvorsichtig. Ich meine, klar, Neugier sicher, aber normalerweise ist Justus da vorsichtiger, finde ich, dass die da so in die Falle tappen, vor allem weil es ja so absehbar war.
Okay, da habe ich gleich noch eine ganz zum Schluss noch.
Aber dann werden sie gefangen gehalten und dann sind sie in der Zelle. Wobei, da habe ich auch noch eine Sache, vielleicht willst du dir auch sagen.
Ja, und dann...
Was ist denn los? Was ist denn, Justus?
Wir werden beobachtet, Kollegen.
Wie
durch
denn?
Das Guckloch in der Tür. Kommen Sie ruhig herein. Die Tür ist offen.
Na klar, die sind vorher eingesperrt worden und die Tür ist offen. Super, Justus.
Ja, sollte wahrscheinlich ein Witz von Seiten
sein. Lach, lach.
Was ich viel krasser finde, das ist, ich glaube, sie sagen sogar, dicke Betonwände. Also, sie haben keine Chance, da irgendwo aus dem Ding zu entkommen. Sie können aber durch die dicken Betonwände das Radio und die Konversation der beiden hören, als würden sie hinter einer Pappwand stehen.
Ja.
Also, sehr hellhörige Betonwände, muss man sagen. Also,
das, ja, ich meine, als ob die das... Mir kam es so vor, als ob der kleine Mexikaner das absichtlich gesagt hat, damit die drei Fragezeichen das hören und so fliehen können.
Ja, das kann ja auch durchaus sein, wobei ich hatte nicht den Eindruck.
Nein, in diesem Moment dachte ich das und nicht hinterher wieder. Aber
wie allein die Tatsache, dass sie die so deutlich durch die Betonwände hören, finde ich, wie hast du es eben gesagt, unrealistisch.
Unrealistische Szene. Ja. Dann kommt mein Steckenpferd natürlich wieder. Und dann sind die wieder irgendwie raus und wieder rein und wieder was noch. Bei Endlich, bei 23 Minuten und 4 Sekunden, kommt die Visitenkarte.
Ja. Ja. Sogar unfreiwillig. Diesmal ist es, glaube ich, die erste Folge, die ich gehört habe, wo die Visitenkarte ihnen nicht hilft, sondern sie eher mehr in die Scheiße reitet.
Mhm. Weil da möchte ich noch einen Einspieler reinsetzen.
Wir sind keine richtigen Detektive. Wir träumen nur davon.
Genau.
Oder glauben Sie ernsthaft, dass drei jugendliche Jungen ein Detektivbüro führen können?
Das ist völlig albern.
Das fand ich ja dann auch wieder lustig. Jetzt mal so verkehrte Welt. Wir, ach, wir sind doch keine Detektive. Wir sind Kinder. Was glauben Sie, Kinder können Detektive sein?
Also das war ein ganz riesen Pluspunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Die Selbstironie dabei.
Selbst fühlen sich selber gedisst, wie man heutzutage sagt.
Und dann werden natürlich alle Portemonnaies rausgekramt und alle haben diese blöden Visitenkarten. Ja,
auffällig.
Und es werden mal wieder die Dietriche benutzt und erwähnt.
Ja, ja, Peters Dietriche.
Und das fand ich schon mal ganz lustig. Und dann, ja, ich werde vielleicht jetzt gelyncht oder sowas, aber den Schauspieler mag ich extrem gerne. Als Sprecher bei den drei Fragezeichen finde ich Matthias Fuchs falsch besetzt. Ich meine, Matthias Fuchs ist nun mal, der hat von der Folge 65 bis 103 gesprochen.
Also
ist ein genialer Schauspieler.
Er hat den Erzähler gesprochen.
Ist zwar am 31.03.2001 dann gestorben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund war, warum dann die 2003 dann zu Ende war und dann Thomas Fritsch kam. Ich meine, als Schauspieler war der genial. Ich meine, überleg mal, der hat von Immenhof bis Tatort Derek gespielt. Immenhof sagt ja nichts, ne?
Doch, vom Namen her. Ich habe es aber nie gesehen und darauf bin ich stolz.
Du bist nicht verheiratet.
Ja, Gott sei Dank in dem Fall.
Ja, aber der hat bis Tatort Derek alles gespielt. Ein genialer Schauspieler. Ganz ehrlich, Hut ab vor dem Schauspieler. Nur damals war der meiner Meinung nach die absolute falsche Besetzung.
Ja, er war ja quasi der Nachfolger von Peter Passetti, der natürlich eine unheimlich markante Stimme hatte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er versucht hat, ihn ein bisschen nachzumachen. Also, wenn, dann ist es ihm nicht gelungen. Und ja, er klingt zu unmarkant, finde ich. Also zu glatt, finde ich.
Also, ja, er spielt besser. Also er war wesentlich besser beim Theater, er war wesentlich besser beim Fernsehen.
Oder ja, ich meine, über seine Qualitäten als Schauspieler oder seine Stimme an sich will ich das gar nicht urteilen. Aber im Vergleich zu Peter Passetti, es war schon ein harter Schnitt, dem Matthias Fuchs wahrscheinlich auch gar nicht gerecht werden konnte, muss man fairerweise auch sagen.
Ich finde, Thomas Fritsch ist mein Bestsprecher. Obwohl er ist ein neuer Sprecher, nicht über den Classics. Ich finde ihn trotzdem einer der besten Sprecher oder der beste Sprecher, der jetzt bei den drei Fragezeichen.
Thomas Fritsch hat wieder den großen Vorteil, er hat wieder eine sehr eigenständige und unheimlich markante Stimme. Also manche mögen ihn ja auch nicht, aber ich mag die Stimme von Thomas Fritsch, ich mag auch, wie er es erzählt. Und er hat halt den Vorteil, dass er halt auch eine unheimlich markante und unverwechselbare Stimme hat. Ich meine, allein schon, das ist die deutsche Synchronstimme von Jeremy Irons, das sagt alles.
Ja, und ja gut, dann sitzt er ja dann hinterher wieder aus dem Tunnel raus und dann überwältigen sie ja Ramirez, also den kleinen Mexikaner.
Ja, sie sperren
den jungen im Bad ein.
Ja, auf der Flucht, auf Bobs Flucht treffen die aufeinander und der Tunnel stürzt ein und dabei verletzt er sich. Und er geht sich jetzt im Bad das Bein kühlen.
Ja, ich meine, aber dann befiehlt Justus Bob zu gehen.
Du gehst ins Masterplane.
Bitte?
Los, mach schon.
Na, richtig so.
Mach es. Ja. Friss oder stirb.
Ja, und dann eine unrealistische Szene nach der anderen.
Ja, also sieht Bob klärt ja auch am Ende alles auf.
Ja, er sieht ja Bob, dass Greystone
dieses Computerspiel
spielt. Und dann steht da Master of the Universe.
Wobei ich auch finde, jetzt mal, unglücklicher Titel, weil ich musste sofort an He-Man denken.
Ja, da wollte ich gerade hinaus. Ich meine, Master of the Universe, Kinder der 80er, 90er, es ist was anderes wie so ein Computerspiel. Oder bekacktes Computerspiel, sagen wir mal.
Vielleicht ist es ja sehr gut, ich weiß es, ich habe es nicht gespielt. Ja, aber klar, He-Man ist Masters of the Universe, beziehungsweise Master of the Universe ist He-Man.
Muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich auch nie geguckt, aber man kennt's.
Ja, guck mal, sogar du kennst es, ich habe es geguckt. Ich habe sogar gehört.
Ich bin zu alt.
Das ist möglich.
Gut. Aber danach Master of the Universe kommt ja der Start der Rakete.
Ja, ja, wobei, da muss ich auch noch was sagen. Nein, tun Sie es nicht, doch ich tue es. Nein, tun Sie es nicht, doch ich tue es. Rakete startet. Oh Gott, er hat es getan. Wir könnten ihn vielleicht überwältigen.
Da komme ich gleich zu. Es geht ja erstmal um den Countdown.
Ja.
Ich meine, abgesehen davon geht ein Countdown, haben wir bei Fritz Lang gehört, der hat den ersten Countdown ja gemacht. 10, 9, 8, 5. 4, 3, 2, 1, los. Und nicht andersrum. Aber.
Du hast 7, 6 vergessen, aber egal.
Ist ja egal. Was ich natürlich super an den Countdown finde, es ist eine Ein-Mann-Firma, oder? Oder Drei-Mann-Firma, ne?
Ja, ja, so ein kleines Trio.
Mhm. Und dann kommt Folgendes.
Guten Flug, Bob!
Nein, nein! Nein! Aber Doktor!
Ich meine, die spielen da NASA-Sachen ein. Richtig groß, Hintergrund, Leute und was nicht noch alles. Ich meine...
Ja, vielleicht hat Redstone ja auch einfach nur so, wenn ich von der Rakete ins All fliege, dann nur mit dem richtigen Sound. Dann hat sich dann quasi den Sound von der alten Aufnahme genommen.
Klar, die sind ja in NASA-Ding. Vielleicht gibt es so einen Druckknopf, dass man diesen Hintergrundgeräusche der NASA dabei hat.
Vielleicht machen die das auch immer nur so fürs Fernsehen.
Ja, und dann falsch rum abspielen. Okay, ja. Ich sag ja. Ja, ich meine, klar, wie du gerade schon gesagt hast, nach dem Start überwältigen Redstone. Warum nicht vorher? Und wo, zum Gottes Willen, ist Butch die ganze Zeit?
Butch?
Butch. Ich meine...
Ja. Aber in den kommen die beiden jetzt sogar.
Ja. Ja, aber wo ist der Gewehrmann? Egal, wird ja hinterher nur kurz erwähnt, er ist abgehauen.
Ja, ja, ja.
Aber ich meine... Ja, und dann kommt mein... Da muss ich mich bedanken beim Norm Ostus von dem Normcast, weil er hat mir geholfen, das rauszufinden, weil ich kam nicht auf den Titel. Danke, Norman. Und zwar wird Folgendes an Musik. Übrigens, kennt einer diese Musik?
Das kennst du?
Das kenne ich. Und zwar... Du bist zu jung. Also mit diesen...
Das hat mit jung nichts zu tun. Techno ist nicht mein Ding.
Das ist von 1977.
Das ändert doch nichts.
Also, du kennst das nicht.
Nein.
Sollen wir einen Storch braten, wenn das Lied nicht von davon abgekupfert ist? Donna Summer, I Feel Love, 1977.
I Feel Love kenne ich auch. Wobei ich jetzt eher das nur an dem Gesang erkannt habe und nicht an dem Beat darunter. Ja, das kann sein, dass das davon inspiriert ist.
Inspiriert. Ja, da sage ich jetzt mal lieber nichts zu.
Also, wobei ich zu der Musik sagen kann, normalerweise äußere ich mich ja nicht groß über die Musik. Hierbei, es war mir viel zu viel Elektrobeat. Viel zu viel technomäßiges Elektrogedudel. Aber das liegt auch daran, dass das nicht mein Ding ist. Also,
die Musik.
Die Musik, ja. Ich kann mit Techno nichts anfangen und... dementsprechend fand ich jetzt die Musik durch, weil ich habe jetzt noch nicht...
Donna Summer ist kein Techno.
Ja, aber wenn sie nur den Beat davon nehmen, und ja, das gut. War ja 70er Jahre Elektromucke, Wenn sie dann nur den Beat nehmen, dann ist der Fritz der Techno nicht mehr weit. Hallo, ich kenne mich jetzt nicht mit Musikhistorie und so aus, aber finde ich schon. Also mir war es zu elektronisch in der Folge insgesamt, was das angeht.
Ja, ich meine, viel Musik können wir gleich nochmal drauf zugehen, weil da hat mir jemand versprochen, er nimmt mit uns eine Folge auf. Und zwar der Mike, der ja diese Folge als Wunsch hatte.
Genau.
Also wenn jemand noch einen Wunsch hat, welche Folge wir besprechen sollen, einfach schreiben, anrufen oder irgendwas. Vielleicht auch laut schreien, vielleicht hören wir es auch. Also irgendwie...
Ja, der Thorsten ab und zu steckt immer den Kopf aus dem Fenster und hört, aber bis jetzt hat noch keiner geschrien.
Ja? Gut, da werden wir noch die Folge 29 mit dem Mike zusammen aufnehmen. Der ja auch unsere Musik gemacht hat.
Genau.
Ja, aber wieder zurück zur Geschichte. Bob landet ja irgendwann.
Ja, und aufgrund seiner Kenntnisse, die er beim Computerspielen erlernt hat, wobei ich mir sage, das muss ja schon ein dolles Spiel sein, oder? Wenn man das dabei lernt, also so ein Space Shuttle zu landen, vor allem wenn ich mir vorstelle, wie das im Computerspiel aussehen muss, so einfach nur ein Joystick und pff, fertig unten, das muss ja dann hier schon ein richtiger Flugsimulator gewesen sein.
Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sondern ich habe daran gedacht, er landet. 1, 2, Justus und Peter sind sofort da.
Ja, vor allem...
2 Sekunden.
Vor allem, er ist auch sofort draußen, ne? Also man sollte denken, der braucht eine Weile.
Mhm. Weil, oh nee, ich meine, ist ja schon eine Zeitstrafe, man muss ja schon Zeit raffen. Wir sind ja nur beim Hörspiel von einer Stunde. Es ist zu kurz. Ein Titsch länger. Und wenn es nur das Quietschen einer Tür ist, die dann aufgeht. Diese Sekunde hätte man sich doch noch nehmen können. Nee, also damit bin ich eigentlich durch.
Ja, es ist, also ich wüsste jetzt auch nichts speziell mehr, worauf ich eingehen müsste. Jetzt eigentlich kann man, ja, was hast du allgemein zur Folge?
Na, ich würde erstmal sagen, mal gucken, was im Fandom gesagt wird.
Ach so. Soll ich hier mal was vorlesen?
Also, lustig fand ich, endgestörte Folge. Aber lies mal ein bisschen.
Ja, ich lese mal so Stichworte vor. Völlig unglaubwürdige Story. Unrealistisch, langweilig und in die Länge gezogen. Mit Abstand die unrealistischste Folge der ganzen Serie.
Obwohl, es gibt auch Stimmen, die sagen, eine der besten Folgen.
Ja, hier sehr gute Geschichte. Ich finde, das ist eine der besten Ben Nevis-Folgen. Kennt jemand eine bessere?
Ja.
Ja.
Ben Nevis hat auch noch eine Folge geschrieben, und zwar 145, Die Rache der Samurai.
Und ja, die habe ich auch gehört.
Die war gut.
Ja.
Aber das
war auch anders, aber die war jetzt nicht schlecht. Hier kann ich noch eben vorlesen. Die Story ist an den Haaren herbeigezogen und wirkt völlig unausgereift und plump. Da kommt kein echtes Drei-Fragezeichen-Feeling auf. Und da gebe ich dem Schreiber hier vollkommen recht. Das war mein Problem, vor allem an der Folge. Es hat sich überhaupt nicht wie eine Drei-Fragezeichen-Folge angefühlt.
Ja, aber ich dachte auch nicht an eine TKKG-Folge, gut.
Ja, aber so viel TKKG habe ich nicht gehört. Nein, aber wirklich ich will jetzt nicht sagen vom Setting, aber vom Verlauf und von der Story und von der Entwicklung. Für mich kam überhaupt kein Feeling auf, was die Folge
Also ganz geht. Ehrlich, ich meine nicht, der Heike Dine Körting jetzt zu nahe zu treten. Sonst macht sie immer super passende Töne da drauf. Dieses Mal, da wo Töne waren, fand ich die falschen Töne. Da, wo man Töne hinmachen hätte können, fehlten die. Also ich fand diese ganze Geräuschkulisse nicht gut. Bei dieser Folge. Ich meine, ich kenne wesentlich bessere Folgen, aber bei der Folge, abgesehen davon, dass die ganze Folge als Fantasy zu sehen ist, fand ich die Machart nicht so gut. Schlecht!
Ja, jedes Raketengeräusch oder das Geräusch des über die Köpfe hinwegfliegenden Space Shuttles war ja nicht schlecht. Aber ich weiß, was du meinst. Und da gebe ich dir auch
zum großen Teil, sage ich jetzt mal.
Und da gebe ich dir auch durchaus recht. Wobei, das ist, ich sag mal, so gute Geräusche, finde ich, heben so die Stimmung einer Folge. Wobei schlechte sie nicht, oder wenn sie nicht da sind, gute Geräusche, ziehen sie meiner Meinung nach nicht runter. Ja, ich bin ja immer so ein Story-Fetischist.
Ja gut, aber ganz am Anfang hat mich ja schon gestört. Ich habe am Anfang, wo der Motor kaputt gegangen ist, ich meine, erstens habe ich einen Käfer gehört, zweitens habe ich keinen Kolbenfresser gehört und dann soll es noch ein Jeep gewesen sein. Nee.
Gut, wenn das nur dabei sind, die Leuchtraketen klangen auch nicht besonders realistisch.
Nein, nee, sag ich jetzt, das war schlecht. Dann, meiner Meinung nach, 3/4 der Geschichte plätschert hin. Und in den letzten 5 Minuten, bop, 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 Ende. Und dann auch mit Bob.
Ja.
Nee, ganz ehrlich, ich finde, wir haben immer noch viel zu lieb über diese Folge bis jetzt hier gesprochen.
Ja, die Story ist nicht gut vom Verlauf. Es kommt kein richtiges Feeling auf. Selbst obwohl die Gefahr echt ist, was mir häufig bei Folgen fehlt, kam trotzdem meiner Meinung nach keine Spannung auf. Es ist keine gute Folge, nein, das kann man so sagen. Und gut, das ist immer die subjektive Meinung von mir jetzt, aber also zumindest, was man sich, wenn man sich so im Fandom umhört, ist diese Meinung durchaus vertretbar, glaube ich.
Die Bewertungen in Fandom waren, ja, wie wir gerade gehört haben, von Plus bis Minus auf den verschiedenen Fandom-Seiten der 3 Fragezeichen. Gibt es ja auch Bewertungen, wir haben mal durchgeguckt. Da war im Durchschnitt 2,4 Punkte von 10 die Bewertung. Welche Bewertung würdest du denen geben, der Folge?
Wir haben ja gerade die meisten Kritikpunkte ausführlich besprochen.
Wir haben sogar was Positives besprochen.
Wir haben auch, ja, es ist ja nicht alles schlecht. Aber halt vieles und halt gerade die Story ist meiner Meinung nach ein großer Kritikpunkt. Und da für mich die Story auch immer sehr wichtig ist, ich gebe der Folge eine 2.
2 von 10.
2 von 10.
Ja, super. Ich wollte 3 geben.
Da sind wir doch wieder genau dazwischen.
Weil ich hab ja Folgendes. Ich habe ja auch einen positiven Punkt der Visitenkarte. Nee, gar nicht. Den positiven Punkt fand ich ja, wir sind ja keine richtigen Detektive. Also das fand ich zum Beispiel sehr positiv.
Ja, also, es gibt einige Punkte, auch die wir jetzt nicht angesprochen haben, nein, die jetzt nicht schlecht sind oder sowas. Aber halt insgesamt ist es kein rundes Bild.
Nee. Also liegen wir im Durchschnitt eigentlich im Fandom-Bereich.
Sogar ziemlich genau.
Dann wünsche ich euch viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.